Ja, ihr Lieben, ich freue mich auch, dass ich hier bei euch sein darf heute Morgen, am ersten Tag des neuen Jahres. Es war eine ganz spannende Fahrt. Die Straße war so voll, ich hätte überall fahren können. Sogar im Seitengraben hätte mich keiner aufgehalten. 3 Autos sind mir entgegengekommen auf der Strecke zwischen Aurich und Liefer. Das ist doch mal was. Und dann komme ich hierher und hier sind so viele im Gottesdienst und das finde ich klasse, dass ihr euch am Sonntagmorgen um 10 schon hier zusammenfindet. Thomas hat vorhin gesagt, ich will euch erzählen, was diese Jahreslosung zu bedeuten hat. Ich weiß nicht recht, ob das die passende Einleitung für diese Predigt war. Ich habe sehr lange an dieser Jahreslosung herumgearbeitet und viele, viele Texte ringsrum gelesen. Und ich habe mich ein Stückchen geärgert darüber, dass diese Kommission, die die Jahreslosung dann herausgibt, sich auf den Luthertext verständigt hat. Denn da heißt es ja, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wenn man andere Bibelübersetzungen zu Rate zieht, merkt man, dass es da auch andere Übersetzungen oder zumindest andere Übersetzungsmöglichkeiten gibt. Und da möchte ich auch mit euch darüber nachdenken. Aber erst einmal dies. Jeder kennt das, der einmal Kinder hatte. Wenn dann so ein 2- oder 3-Jähriger oder eine 2- oder 3-Jährige Mamas oder Papas Hand zurückstößt und sagt, selber, das kann ich schon. Ich brauche deine Hilfe nicht. Das schaffe ich ganz alleine. Ich bin schon groß. Ich bin schon stark. Die Welt gehört schon mir. Und jeder, der schon etwas älter ist oder mit alten Menschen zu tun hat, kennt auch den gegenteiligen Gedanken. Ja, so ganz gegenteilig ist er nicht. Am schlimmsten ist es für mich, dass ich immer mehr auf Hilfe angewiesen bin. Das fällt mir so schwer, klagt die alte Dame, deren Kräfte nachlassen, deren Radius, in dem sie sich noch bewegen kann, immer kleiner wird. Schwäche ist in unserer Welt nicht so gern gesehen. Stärke, das ist das, womit man sich profiliert. Wir haben gerade auch durch die Medien beobachtet, wie ein Herrschaftswechsel oder Nachfolger inszeniert wird. 1,2 Millionen Soldaten darf er befehligen. Riesenmilitärparade, so zeigt man Stärke, so zeigt man, wer was zu sagen hat in der Welt. Was passiert vor einem Boxkampf? Der letzte ist ja ausgefallen, aber der wird ja nachgeholt von Herrn Klitschko. Wie präsentieren Sie sich da? Wie versuchen Sie durch Ihre Drohgebärden den Gegner, den Sie eh nicht einschüchtern können, doch noch einzuschüchtern, aber er macht das Gleiche. Am Arbeitsplatz Stärke zeigen. Ist doch das oberste Gebot, sonst steigt man ganz schnell ab. Nur keine Schwäche zeigen in der Politik, in der Gesellschaft. Manche meinen, es hätte unserem Bundespräsidenten besser zugestanden, gleich zu sagen, da habe ich einen Fehler gemacht. Aber das geht ja nicht. Man muss ja Stärke zeigen und nicht Einsicht. Bis hinein in die Familie. Warum hast du uns das denn nicht gesagt? Fragt die Mutter ihre erst 34-jährige Tochter, die letzten Tage ihres Lebens vor sich hat, weil sie an unheilbarem Nierenkrebs leidet. Ich wollte euch ja nicht belasten. Ich dachte, ich schaffe das alleine. Und da haben wir Christen, einen, dem wir verehren, dem wir unser Leben verdanken und dem wir unser Leben verschrieben haben, dem wir danken, dass wir auf dieser Erde sind, aber nicht nur das, dass wir einen Platz im Vaterhaus haben, da haben wir Christen einen Gekreuzigten, einen Leidenden, einen, der gequält gestorben ist. Ein Christus, von dem unser Herz nicht wegschauen mag, auch unsere Augen nicht, aber ein gekreuzigter Heilbringer, das passt nicht in diese Welt. Und die Diskussion um Kreuze in öffentlichen Gebäuden ist ja nicht nur deswegen, weil es sich um Symbole einer Religion handelt, sondern weil dieses Zeichen der Schmach nicht zu ertragen ist. Manchmal kommt es mir vor, als ob auch wir Christen das Ärgernis vom Kreuz, wie Paulus es nennt, peinlich verbergen wollen. Nur keine Schwäche zeigen, möglichst nicht öffentlich davon reden, dass Jesus die Gemeinde als kleine Herde bezeichnet hat. Nein, nein, unsere Ziele sind nicht gerade Megachurch, aber irgendwo dazwischen schon. Und manchmal habe ich Bedenken, wenn ich an Entwicklungen in unserem Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden denke, wie wir uns dahin entwickeln, endlich auch in der Gesellschaft jemand zu sein, unser Wort erheben zu dürfen, wo man dann auch darauf achtet. Ist es das, was Jesus gemeint hat, als er sagte, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt? Meinte er da gesellschaftliche Relevanz oder was meinte er? Wenn man dann diesen Satz liest, gerade so auch im Luthertext, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, dann müsste es doch umgekehrt sein. Dann müssten wir doch losgehen und gucken, dass wir wirklich auch schwach sind. Geradezu eine Sehnsucht danach entwickeln, unsere Schwachheit zu entdecken und ja, zu leben. Selig sind die Schwachen, sagt Jesus. Selig sind die Armen. Selig sind die, die Leid tragen. Selig sind die Sanftmütigen. Selig sind die, die verfolgt werden um meinetwillen, weil sie sich zu mir bekennen. Selig sind die, die Sehnsucht haben nach Gerechtigkeit. Sie werden eines Tages Gerechtigkeit erlangen. Müssten wir nicht da stolz sein auf unsere Schwächen, auf den Mangel, auf Bedeutungslosigkeit, auf unsere Schmerzen, auf unsere Bedürftigkeit? Und in einer der vielen Auslegungen, die fangen ja schon im September an, die Auslegungen zur Jahreslosung zu schreiben. Das ist sehr spannend. Das ist fast so wie Weihnachten bei Aldi. Das fängt auch immer schon Mitte September an. In einer dieser Auslegungen las ich, Gott dreht die Werte unserer Gesellschaft um. Was gebeutelt ist vom Leben, der ist bei Gott angesehen. Und da wird auf Marias Lobgesang verwiesen, er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Ist das so einfach? Ist das die Wirklichkeit der Welt? Wohl nicht, aber ist das wenigstens die Wirklichkeit des Glaubens? Ich hoffe, jeder kann in so ein Blatt hineinsehen, ansonsten kennt ihr das Lied eh auswendig. Möchte ich mit euch zwischendurch gerade mal singen.
Hab Dank von Herzen, Herr, hab Dank, du Heiliger, hab Dank, denn du gabst Jesus Christus deinen Sohn. Hab Dank von Herzen, Herr, hab Dank, du Heiliger, hab Dank, denn du gabst Jesus Christus deinen Sohn. In ihm spricht der Schwache, ich bin stark, und der Arme, ich bin reich, denn was er am Kreuz getan, ist mein. In ihm spricht der Schwache, ich bin stark, und der Arme, ich bin reich, denn was er am Kreuz getan, ist mein. Hab Dank.
Ich denke, dass dieses Lied die Jahreslosung hervorragend gut interpretiert. In ihm spricht der Schwache, ich bin stark. In ihm spricht der Arme, ich bin reich. Und die Begründung, denn was er am Kreuz getan, ist mein. Was hat er am Kreuz getan? Da steht nicht, Meine Schwäche ist meine Stärke. Da steht nicht, mein Mangel ist meine Stärke. Mein Unvermögen ist meine Stärke, sondern da steht, was er am Kreuz getan ist meine Stärke. Und ich denke, dass das einen besonderen Akzent hineinbringt, auch in dieses Jahresthema. Gott wurde Mensch. Das hat er getan. Der Sohn Gottes, verzeiht mir, wenn ich Eulen nach Athen trage. Ich mache es wie Paulus, der sagt, mich verdrießt es nicht, da ich das immer wieder zu sagen. Der Sohn Gottes verließ den himmlischen Reichtum um die himmlische Herrlichkeit. Er wurde Mensch. Er kam nicht als Königskind in einem Palast. Er kam noch nicht einmal in eine vornehme Familie. Er wurde ein Mensch wie wir. Ein Handwerker. Sohn eines Handwerkers. Er lernte die Schwächen, er lernte den Schmutz kennen. Und er lernte auch kennen, was es heißt, dass man verführt werden soll. Er wurde versucht, wie wir. Endlich was im Bauch haben. Die Wunder Gottes herbeiführen wollen. Bewunderung, Verehrung erleben, Anerkenntnis. Jesus entscheidet sich, die Ziele Gottes in seinem Leben in den Mittelpunkt zu stellen. Und besonders heftig wird es für ihn, als deutlich wird, jetzt geht es auf das Ziel hin, wozu er gekommen ist. Es ist ja nicht anders möglich, als in den Tod zu gehen, diesen Tod auf sich zu nehmen, obwohl er Gottes Sohn ist. Und dann lässt er es zu, dass einer seiner engsten Freunde ihn an die Geheimpolizei der Machthaber verrät. Dann lässt er es zu, dass er in Ketten abgeführt wird. Petrus will es noch verhindern, zieht sein Schwert. Und was ist die Antwort Jesu? Petrus, steck dein Schwert ein. Wenn ich das wollte, dann wären Legionen von Engeln hier, um mich hier herauszuholen. Das wäre überhaupt kein Thema. Ich will diesen Weg der Erniedrigung, der Schwachheit gehen. Mit einem Ziel. Und er lässt Spott und Geißelung über sich ergehen. Lässt sich an ein Kreuz nageln. Und da hängt er dann qualvoll hingerichtet in der äußersten Erniedrigung, nackt zwischen Himmel und Erde, schon fast ohnmächtig vor Schmerz. Noch bäumt sich der Körper auf gegen den Tod. Soweit die himmlische Seite, die menschliche Seite, jetzt die himmlische Seite dieses Geschehens. Jesus ließ es mit sich machen. Der Sohn Gottes wurde arm, armselig, schwach, gekreuzigt. Er hätte es alles vermeiden können. Und warum tut er es? Um für uns Menschen zu verhindern, dass wir den Tod sterben, den er dort stirbt. Mein Gott, warum muss ich hier einsam sterben? Warum hast du mich verlassen? Weil er unseren Tod stirbt. Weil wir sonst einsam von Gott verlassen sterben müssten, wenn Jesus nicht diesen Weg gegangen wäre. Wenn sie das doch anerkennen würden, die Spötter, dann käme es ihnen zugut. Aber lieber pochen sie auf ihre Frömmigkeit, auf ihr Recht, auf ihr Ansehen, auf ihre Selbstgerechtigkeit, auf ihre pingelige Art, mit dem Gesetz Gottes umzugehen. Aber dann steht es fest, wer seine Schwachheit vor Gott, seine Armut vor Gott anerkennt, der kann Rettung erleben. Das ist es, was er am Kreuz getan hat. Das ist mein. Mit ihm lebe ich, durch ihn lebe ich, durch ihn lebe ich in Ewigkeit. Ließe sich ja noch ganz vieles drüber sagen, aber es ist nicht das Hauptthema der Jahreslosung. Aber es ist nötig, um sie zu verstehen. Und wir werden das immer wieder sagen. Gott wurde arm für uns. Gott wurde schwach für uns. Gott ließ sich von Menschen misshandeln, von uns, für uns. zugespitzt. Sind wir denn nun aufgefordert, schwach und arm zu werden, damit Gottes Kraft durch uns wirken kann? Also auf jeden Fall ist es nicht so gemeint, dass jeder, der eine Schwäche hat, nun damit kokettiert und sagt, endlich habe ich etwas, womit Gott bei mir wirken kann. Jetzt bin ich doch für Gott tauglich. Mein Bankkonto ist leer, jetzt kann Gott endlich ein Wunder tun. Mein Kühlschrank ist leer, jetzt kann er mich endlich versorgen. So ist es nicht gemeint. Wenngleich da viel Wahres dran ist. Und wenn wir den Zusammenhang dieses Verses lesen, 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 9, steht ja dieser Satz eigentlich, Vers 9b, so richtig schön aus dem Zusammenhang heraus, aber doch so präzise, dass man ihn mitnehmen kann. Aber wenn wir den Zusammenhang lesen, dann wird uns vieles deutlich. Da gibt es in Korinth Leute, die den starken Mann machen, die Paulus hinaus komplimentieren aus der Gemeinde, die er mitgegründet hat, die beeindruckt sind von ihren eigenen Fähigkeiten, von ihrer Redegewandtheit, von ihren geistlichen Höhenflügen und Erfolgen, von den Wundern, die durch sie passieren. Paulus ist schon etwas älter, anscheinend auch nicht mehr ganz so dynamisch wie in jungen Jahren. Und dann halten sie ihm vor, dass er immer tolle Briefe schreibt. Aber wenn er da ist, dann zeigt sich, was für ein schwacher Kerl ist, wie er sich nicht durchsetzen kann, keine Stärke zeigen kann. Er habe es ja nicht einmal gewagt, so halten sie ihm vor, für seine Arbeit in Korinth Geld zu nehmen, obwohl er doch immer predigt, der Arbeiter im Reich Gottes ist seines Lohnes wert. Zeigt das nicht, was er selber von sich hält? Und dann beginnt Paulus die Narrenrede, wo er sich selbst zum Narren macht und sagt, wenn es denn so sein soll, dann will ich jetzt auch mal die Prahlerleier herausholen. Dann werde ich jetzt auch mal loslegen. Und dann erzählt er von seinen Visionen. Dann erzählt er von seiner ehrenvollen Herkunft. Dann erzählt er von seiner Standhaftigkeit im Glauben, trotz Verfolgung, trotz Gefangenschaft, trotz Steinigung, trotz körperlicher Qualen, trotz Hunger, trotz Durst, trotz Schiffbruch. Und dann wischt er alles vom Tisch, als ob er das Tischtuch runterzieht und alles mit runterfällt. Und bekennt, Gott hat mich gelehrt, nicht auf mich selbst, nicht auf meine eigene Größe, nicht auf meine eigene Leistung, nicht auf mein eigenes Können, stolz zu sein. Dann sagt Paulus einen für uns sehr merkwürdigen Satz, damit ich das nie vergesse. Hat Gott mir einen Pfahl im Fleisch gegeben, er hat einem Engel des Satans erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen. Und ich werde mich heute nicht daran beteiligen, zu rätseln, was Paulus damit meint. Es ist fast wie wenn man Auslegung zur Offenbarung liest. 5 Bücher, 8 Meinungen. Also lassen wir das einfach mal so auf sich beruhen. Was damit gemeint ist, wichtig ist, was es für einen Effekt hat. Dass der Paulus etwas spürt in seinem Leben, das ihn immer wieder daran erinnert, nicht du bist der Große, sondern die Kraft Christi ist in dir das Große. Nicht du schaffst es, sondern Christus schafft es. Nicht du hast die Möglichkeiten, sondern Christus schafft die Möglichkeiten. Es geht nicht darum, stark. Es geht auch nicht darum, schwach zu sein. Es geht nicht darum, reich oder arm zu sein. Es geht nicht darum, Anerkenntnis zu haben oder nicht geachtet zu sein. Martin Luther hat, so wird jedenfalls berichtet, auf seinem Sterbebett einen Satz wiederholt, den er auch einst in einem Lied gedichtet hat. Wir sind Bettler. Das ist wahr. Einer, der, ich sage jetzt mal auch wie Paulus, so ein gewaltiges Werk Gottes vom Zaun gebrochen hat, liegt auf dem Sterbebett und sagt, wir sind Bettler. Das ist wahr. Aller guten habebar Wege Bettstatt, Grab und Stein, nichts ist unser, nichts ist mein. Mehr haben wir nicht. Und dann endet jede dieser Liedzeilen mit dem Ruf Kyrie Eleis, Herr, erbarme dich. Mir fiel ein, dass Jesus etwas Ähnliches gesagt hat, wie dieses Wort des Paulus, nur hat er da ein anderes Bild benutzt. Er hat gesagt, Leute, die gesund sind, brauchen keinen Arzt. Leute, die meinen, sie seien gesund, brauchen auch keinen Arzt. Zumindest gehen sie nicht zum Arzt. Erst der, der merkt, dass er einen Arzt braucht, geht zum Arzt. Und für die bin ich gekommen, die einen Arzt brauchen. Es ist also gar nicht die Frage, ob ich gesund oder krank bin, sondern ob ich einsehe, dass ich Hilfe brauche. Das ist die Frage. Und so ist es auch hier. Gottes Kraft wird dann wirksam, wenn ich merke, dass sie nötig ist. Vielleicht könnte ich es sogar schaffen. Aber, sagt Paulus, ich will es nicht schaffen. Ich will es nicht mit eigener Kraft schaffen. Ich will auch nicht mein Beziehungsgeflecht spielen lassen. Nein, dann gehe ich lieber selber arbeiten, als dass ich einen von euch privilegiere, dass er mich versorgt. Du brauchst nicht notwendigerweise alle deine Begabungen nun zur Seite zu stellen. Du brauchst auch nicht notwendigerweise all dein Habe verkaufen und den Armen geben und als Bettelmönch Jesus folgen. Du musst das nur dann tun, wenn du spürst, dass es dich daran hindert, Gottes Kraft zu leben. Wenn du spürst, dass es deine Kraft ist, mit der du versuchst, nicht nur dein Leben, sondern auch das Reich Gottes zu bauen. Und ich finde das einen sehr wichtigen Gedanken für mich persönlich. Und ich finde das einen sehr wichtigen Gedanken für eine Gemeindesituation. Wenn wir, entschuldigt das Bild, wenn wir Kassenschutz machen, dann zählen wir ja nicht nur das Geld, dann zählen wir auch frei nach den Prinzipien der Wirtschaft unsere Stärken. Und dann wissen wir ja, dass wir unsere Schwächen den Stärken unterordnen und dass wir neue Projekte entwickeln. Aber so geht es nicht, sagt Paulus. Ich habe gelernt, sagt er, Christus selbst hat mit mir darüber gesprochen und da muss man mal hinschauen, was da eigentlich wörtlich steht. Meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Christus sagt, meine Kraft kommt da, wo deine Schwachheit beginnt, zur Vollendung. Und Schwachheit kannst du haben, auch wenn du stark bist. Nicht dann, wenn du verstehst, dass das, was du mitbringst, nicht ausreicht für das, was Gott tun möchte. Zu Recht sagt Paulus dann in einem anderen Brief, im Philipperbrief, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Das ist die Übersetzung der Neuen Genfer Übersetzung, Kapitel 4. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Und das ist der Punkt. Darauf kommt es, jedenfalls kam es in meiner Begegnung mit diesem Text darauf kommt es an. Und ich bitte euch, das mitzunehmen. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Seine Kraft kommt dort zur Vollendung, wo ich nicht auf meine Stärke baue, sondern meine Stärke ihm gebe. Wo ich mich schwach mache. Ich komme noch einmal zu Jesus Christus zurück. War er denn schwach, als er sich gefangen nehmen ließ? War er denn schwach, als er sich verspotten ließ, als er sich schlagen ließ, als er ans Kreuz genagelt wurde? Oder nahm er es als seinen Weg, Gottes Kraft wirken zu lassen? Dann wird's spannend. dann benutzt Gott plötzlich meine Schwächen und meine Stärken. Mein Haben und mein Nichthaben. Mein Vermögen und mein Nichtvermögen. Denn er ist Gott und König. Und er wird aus allem, was ich ihm gebe, etwas machen, was dein Reich baut und was in seinem Sinne anderen Menschen hilft oder die Ehre Gottes fördert oder was es auch ist. Er ist der Herr, er ist der König. Ich bin sein Diener. Und natürlich werde ich versuchen, ein guter Diener zu sein. Und doch werde ich nicht sagen, Herr, ich war jetzt ein guter Diener, sondern ich werde sagen, Herr, das ist klasse, dass du das geschafft hast. Und danke, dass ich dir ein Stück helfen durfte. Nicht immer werden wir bemerken, was Gott tut, wenn wir, und jetzt vermeide ich das Wort Schwachheit, wenn wir unser Starkes und Schwaches ihm zur Verfügung stellen, werden wir trotzdem nicht immer merken, was er daraus entwickelt, was er damit erreicht. Und da muss ich sagen, das ist wie mit Paulus auch. Das macht er mit Absicht. Damit wir uns nicht auf die Schulter klopfen und sagen, guck mal, dafür habe ich auch getaugt. Wir dürfen alles einsetzen. Alles, was wir sind, alles, was wir haben. Das ist das Großartige. Und in der Stelle, wo wir wirklich schwach sind, jetzt ganz im normalen Wortgebrauchssinn, auch da dürfen wir alles einsetzen. Ich glaube, jeder von uns kennt eine solche Geschichte oder vielleicht hat es persönlich schon erlebt. Und damit möchte ich das Thema Schwachheit für Gott einsetzen, beenden. Eine Frau, die ich vor 3 Monaten beerdigt habe, eine alte Schwester unserer Gemeinde. Sie lag im Krankenhaus, im Pius Hospital in Oldenburg. Das ist etwa 4 Jahre her. Sie lag dort, um an den Augen operiert zu werden, weil ihre Augen immer schlechter wurden. Es war ein großer Raum. Ich weiß nicht, wieso die da so ein 8-Bettzimmer für 4 Leute hatten. Es stand ein großer Tisch in der Mitte und sie saß am Tisch. Und ich komme herein und sage, ach Hanne, schön, wie geht's dir? So wie man so in einem Krankenzimmer versucht leise zu sprechen. Und sie sagt, mir geht's gut, Gott meint es gut mit mir. Ich sage, wie meinst du das? Ist die Augenoperation gelungen? Nein, die konnten nichts mehr machen, aber mir geht's gut. Gott meint es gut mit mir. Und das habe ich denen allen schon gesagt, hatte sie einzeln abgefragt. Das habe ich dir doch gesagt. Gott meint es gut mit uns. Habe ich dir das gesagt? Gott meint es gut mit uns. Andere Leute wären vielleicht ganz traurig da gesessen und gesagt, jetzt haben wir den besten Arzt gefunden und der konnte auch nichts mehr machen. Und Gott hat in ihrer Schwachheit, sie hat ihre Schwachheit Gott gegeben und er hat mit diesen Menschen dort im Krankenzimmer geredet. Ein Beispiel, wo wirklich nach menschlicher Gesichtspunkten Schwäche war und Gott macht etwas daraus. Von Gott wertgeachtet. Schaut noch mal bitte auf diesen Liedtext, besser gesagt auf das Bild dazwischen. Ursprünglich war das von Herrn Steiger und ich habe das Bild geändert. Mir passte das nicht, was er da gemalt hat. Vielleicht findet es jemand, vielleicht hat einer die Bibel, wo seine Grafiken drin sind. Da geht der Weg hinter weiter, hinterm Kreuz. Und ich habe den Weg dahinter einfach abgeschnitten. Mein Weg endet am Kreuz. Und wenn überhaupt, dann geht er nicht hinter dem Kreuz weiter, sondern mit dem Kreuz weiter. Alles, was ich habe, alles, was ich bin, verbindet sich mit Christus. Und dann wird er mit seiner Kraft aus deiner Stärke und aus deiner Schwäche etwas machen. Gottes Segen wünsche ich dir und viele Erlebnisse und Erfahrungen in diesem Sinn. Von unserem gekreuzigten Herrn habe ich euch schon erzählt. Er ist es ja, der mit Paulus damals geredet hat. Er ist es, der heute mit uns redet. Und ich bin sehr neugierig darauf, was in diesem Jahr so alles passieren wird. Mit uns, vielleicht auch durch uns und bei uns, durch Christus. Mit ihm verbunden sind wir. Ich darf euch einladen, mit ihm am ersten Tag des neuen Jahres ist das doch ein ganz wunderbares Ding, dass wir mit ihm das Mahl feiern. Sein Mahl, das er uns geschenkt hat. Die Gemeinschaft mit ihm ganz besonders. Er hat gesagt, ich habe mich für euch gegeben. Ich habe mich für euch zerschlagen lassen. Ich habe mich für euch in den Tod geben lassen. Ich habe mich ausliefern lassen. Ich habe euren Tod mitgenommen. Und wenn ihr von dem Brot esst, wenn ihr von dem Becher trinkt, denkt daran, das ist um euretwillen geschehen. Und so wie ihr Brot und Saft in euch aufnehmt und es dann in euch drin ist, so will ich ganz in euch drin sein und für euch zur Kraftquelle werden. Damit ihr liebt, zur Ehre des Vaters im Himmel. Das ist das Größte.